3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Nikos Mega vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, wir haben Mittwoch, den 23. September 2020. Es ist wieder einige Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen den VfL Bochum vom vergangenen Montagabend. Das Spiel endet dramatisch mit einem 2:2 Unentschieden. Die Tore in ihrer Reihenfolge: in der 26. Minute Freistoßtreffer von Robert Jule zum 1:0. In der 76. erhöht Simon Zoller auf 2:0, bevor dann die Minuten von Daniel Kofi-Cheré sich einläuten. In der 84. und 86. kann er dann doch noch auf 2:2 stellen, hatte sogar noch die Chance auf ein 3:2 aus unserer Sicht. Und somit endet es mit einem Unentschieden in höchst dramatischen 90 Minuten, über die ich dann gleich wieder mit meinem Gast reden werde. Ich bin Yannick und wieder mit dabei ist der Tobi. Moin.
Moin, Yannick.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, erstmal dich die Frage, so mit 2 Tagen Abstand. Wie geht's dir jetzt und wie hast du den Stadionbesuch am Montag erlebt?
Ja, du sagst es schon, ich durfte mal wieder ins Stadion rein nach langer Abstinenz. Ich weiß gar nicht, irgendwie einer von Fotograf hatte das mal ausgerechnet bei seinen Fotos nach dem Spiel und irgendwie was von 205 Tagen geschrieben seit dem letzten Heimspiel. Das ist wirklich eine lange Zeit, also über ein halbes Jahr. Ne? Es war schön, mal wieder da zu sein, auch wenn alles ein bisschen anders lief als sonst. Beispielsweise jetzt mit der Anreise, sonst fahre ich standardmäßig mit der Bahn hin, weil naja man eben ja direkt vor dem Stadion aussteigen kann und vom Hauptbahnhof auch sehr schnell da ist. Und dann eben sich gemütlich auf dem Weg noch das ein oder andere Fiege genehmigen kann. Das lief dann jetzt anders. ÖPNV, wobei man auch sagen muss, es wohl hieß, dass alles sehr glatt gelaufen ist. Hieß es halt auch, irgendwie, wenn man selber zu Fuß oder mit dem Auto oder so anreisen kann, ist es halt besser, ne, damit man den ÖPNV entlastet und nicht so viele da auf einmal drin sind. Deswegen sind wir mit dem Auto da gewesen, was bei Heimspielen eigentlich eher nicht vorkommt. Ja, und dann ging es ans Stadion ran. Da lief der Einlass auch wirklich sehr, sehr gut mit so Zeitslots, die es da gab, in denen man dann rein musste in die einzelnen Blöcke. Und dann konnten wir oder mussten wir, weil eben unser Zeitslot 19.15 Uhr bis 19.45 Uhr war, hatten wir noch ein bisschen Zeit im Stadion, uns das Aufwärmen anzusehen. Bisschen ungewohnt, da dann eben, wir saßen in der Westkurve, sonst stehen wir in der Ostkurve. Deswegen hat dann euer Team sich vor uns warm gemacht. Sonst haben wir natürlich immer dann die Bochumer Aufwärmabschlüsse in voller Pracht. Die konnten wir dann diesmal nur aus der Entfernung betrachten und haben dafür euer, muss ich sagen, sehr spannendes Aufwärmen gesehen, weil es irgendwie ein bisschen anders ist, als man es bei anderen Teams sieht. Also irgendwie was auch die Abschlüsse angeht und so, sah irgendwie spannend aus bei eurem neuen Trainer. Ja, und dann ging es auch rein ins Spiel.
Genau, dazu kommen wir jetzt. Wie würdest du das sehen? Meine Einschätzung ist so ein bisschen, die ersten 15, 20 Minuten ging es eigentlich in beide Richtungen. Also bei euch noch ein bisschen mehr Drang zum Tor als bei uns, aber ein Tor fiel da für euch auch noch nicht runter. Bei uns hat man halt gesehen, wir sind ohne nominellen Mittelstürmer angereist. Von daher hat sich das auch ein bisschen erklärt, weshalb da wir keinen Treffer landen konnten, aber zumindest bis zum 16er sah das eigentlich oftmals ganz gut aus. Nur wir konnten halt nichts Zählbares rausholen, bevor ihr dann in der 26. Minute durch einen wirklich sehenswerten Freistoßtreffer von Jule, wo wirklich keiner mehr dran ist. Himmelmann sieht da nicht ganz so glücklich aus, aber man kann ihm da, glaube ich, auch keinen Vorwurf machen, dass der Ball da so perfekt kommt und er gar keine Chance mehr hat zu reagieren. Dann steht es 1:0 und damit geht es auch in die Halbzeit. Ich habe bei euch im Podcast reingehört, ihr habt ja gestern schon aufgenommen. Ihr wart da nicht so ganz zufrieden mit, dass ihr nicht vielleicht schon in der ersten Halbzeit auf 2:0 stellen konntet, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also das vielleicht nochmal kurz zum 1:0. Also das ist halt für einen Torwart einfach ein sau undankbarer Ball. Er muss halt immer spekulieren, dass da irgendein Stürmer oder vielleicht sogar ein eigener Verteidiger noch irgendwie an den Ball drankommt und den eben in eine ganz andere Richtung ablenkt. Und deswegen ist das einfach ein bisschen unglücklich gelaufen für den Torwart. Aber da würde ich ihm auch keinen Vorwurf machen. Also das ist als Torwart einfach nicht so gut. Und oder schwer zu machen. Insofern kein Vorwurf an ihn. Und ja, dann, so, ich glaube, ich ziehe das mal nachher raus, da war ein kleines Telefon im Hintergrund. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gehört. Dann eben ging es weiter und wie du schon gesagt hast, was uns halt gestört hat, war einfach, dass man, gut, die ersten 15 Minuten gingen noch so ein bisschen in beide Richtungen vielleicht, da waren wir auch noch nicht ganz drin, aber dann haben wir eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr solide gespielt und haben halt eben nicht viel zugelassen. Ihr habt ziemlich viele Fehlpässe gehabt, also seid gar nicht mehr so richtig rausgekommen, sei es jetzt vom Torwart oder auch aus der Verteidigung raus. Und da haben wir auch wirklich oft Platz auf dem Flügel gehabt, weil ich meine, also sah zumindest aus, als wäre eure Grundformation mit einer Dreierkette gewesen. Und da war halt einfach, vielleicht eure Außenverteidiger standen dann, oder ja, Mittelfeldspieler, wie auch immer man sie bezeichnen will, die Flügelspieler eben, die ganz außen waren, also Paccarada und ich glaube, Wiekow müsste es gewesen sein, auf der anderen Seite, standen halt so, dass dahinter unglaublich viel Platz war für Zoller und Holtmann. Nur leider hat man da eben nicht viel draus gemacht, weil Holtmann ist zwar sehr schnell, aber irgendwie ist er eben noch nicht so ganz ins Flanken reingekommen. Und da sind jetzt auch nicht so viele Chancen für uns draus entstanden. Wir hatten natürlich ein paar Abschlusschancen, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir jetzt vor allem in der ersten Halbzeit irgendwie ganz viele Chancen vergeben hätten. Wir haben halt eine Dominanz gehabt, aber daraus nicht so viel gemacht, wie man hätte machen müssen.
Ja, genau. Also dann deckt sich das ja mit dem, wie ich das gesehen habe. Also wir wurden da von euch zunehmend unter Druck gesetzt. Und also Wiekow hatte zwischendurch sehr schöne Aktionen, gerade so, wenn er sich da mal nach vorne durchsetzen konnte, da lief das schon ganz gut. Aber nach hinten hat er halt wirklich noch Potenzial nach oben, sage ich mal. Und manche Pässe, du hast es schon angesprochen, ich habe mir da wirklich teilweise schon an den Kopf gefasst und mir gedacht, okay, gut, dass Bochum das heute irgendwie nicht irgendwie krass ausnutzen kann. Sonst hätte es auch schon wesentlich früher, hätten wir wesentlich früher schon höher in Rückstand liegen können. Von daher alles gut, dass wir dann nur mit 0-1 aus unserer Sicht in die Halbzeit gegangen sind. Hast du noch was zur ersten Halbzeit, was wir vergessen haben? Und sonst würde ich kurz so einen Halbzeit-Break machen und dann gehen wir in die zweite Hälfte.
Nee, ich denke, dass zur ersten ist soweit alles gesagt.
Gut, dann hat dieser Bezahlsender, über den ich das Spiel ja schauen musste, in der Halbzeit einen gewissen Frank Benatelli, seines Zeichens wurde es so genannt, VfL-Legende und Papa von unserem Spieler Rico Benatelli, an der Seitenlinie gehabt und ihn so ein bisschen zum Spiel befragt. Und ne, dieser Aufmacher dann, ne, ja, schlagen heute zwei Herzen in ihrer Brust und bla bla bla. Meine Frage ist eigentlich nur, haben die das ein bisschen aufgebauscht oder ist er wirklich diese bezeichnete Legende bei euch und du hast von ihm früher auch schon erzählt bekommen, das muss ja auch vor deiner Zeit gewesen sein, so alt bist du ja noch nicht. Wie ist dein Name, wie wird der gehandelt bei euch?
Ja, ich war ein bisschen überrascht, also Yannick hatte mir vorher schon geschrieben, wozu er mich befragen will und dann fiel eben der Name. Ich meine, ich weiß eben, dass sein Sohn bei euch spielt, insofern war das irgendwie naheliegend, dass dann sei es im Kommentar oder eben als Halbzeitgast, was ich dann vermutet habe, dass dann der Frank Benatelli unter Umständen zu Gast ist. Ja, also ich meine, dass er irgendwie eine Art Legende bei uns ist, kann man schon sagen. Er kam halt aus der Jugend und den Amateuren hoch, stammt auch ursprünglich aus Bochum, also wurde in Bochum geboren. Was halt nur bei ihm dann die Sache ist, dass er eben, ich glaube mit 28, war er Sportinvalide wegen seinem Knie, beziehungsweise konnte seine Profikarriere nicht fortsetzen. Und vielleicht hat das deswegen, also es gibt bei uns eine Legendenelf, die wir, ich weiß nicht, wie lange ist es her, 6, 7 Jahre oder so, die da mal gewählt wurde und von denen quasi die Köpfe an den Säulen an der Geschäftsstelle am Stadion quasi dran gemalt sind. Und da zählt er nicht dazu. Also er ist jetzt nicht unter den ersten Elf, sag ich mal. Auch wenn natürlich das, diese Elf irgendwie auch nach den Positionen geordnet ist. Das heißt, er war ja eher so im Mittelfeld und ein bisschen auch im Sturm zu finden. Da gab es halt eben dann noch 6 andere Spieler, die sich irgendwie mehr aufgedrängt haben. Ne? Trotzdem würde ich sagen, es gibt ja immer irgendwie Spieler, mit denen man irgendwie negative Erinnerungen hat oder so. Also man weiß, die waren da, haben vielleicht noch ein bisschen länger gespielt, aber dann der Abgang war irgendwie unrühmlich oder was auch immer. Das ist bei ihm auf keinen Fall der Fall. Man verbindet mit ihm einen positiven Menschen. Aber wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt, da seine Karriere geendet hat, bevor ich geboren wurde, von seiner sportlichen Seite nicht so viel mitbekommen. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall ein Name ist, der ja positiv in Verbindung gebracht wird. Und ich meine auch, dass eben Rico auch immer mal wieder mit uns irgendwie so ein bisschen in Verbindung gebracht werde, weil es ja auch hieß, ja, sein Vater hat ja auch eine Verbindung zum VfL. Dazu gekommen, dass er dann zu uns gewechselt ist, ist es ja dann auch nie. Aber ja, also es denke ich passend, dass man ihn jetzt auch dann da für die Halbzeit geholt hat. Für Sky natürlich toll, wenn man da so jemanden hat, der irgendwie für beide Vereine ein bisschen was übrig hat, ne? Weil eben der Sohn beim einen spielt und man selber beim anderen lange unterwegs war. Aber jetzt als absolute Legende würde ich ihn eben auch nicht bezeichnen, ne?
Okay, dann danke für die Einordnung. Das war nur so ein bisschen was mich noch in der Halbzeit irgendwie so ein bisschen interessiert hatte, was denn da wirklich der Hintergrund ist. Was sonst noch so auf den Rängen passiert ist, dazu kommen wir dann gleich. Sonst vorher noch erstmal die zweite Halbzeit, die dann wesentlich spektakulärer war, vor allem nach hinten raus. Erstmal muss man sagen, so von dieser Dominanz und der Menge an Ballbesitz von der ersten Halbzeit war dann von euch nicht mehr so viel. Also wir sind dann, glaube ich, besser ins Spiel auch gekommen, hatten mehr Spielanteile, die wir aber nicht wirklich nutzen konnten. Auch dann teilweise wieder haarsträubende Fehlpässe, die dann dazu geführt haben, dass in der 76. Minute, das ist so ein Tor, das mache ich bei FIFA eigentlich immer, ne, du läufst bis zur Grundlinie und spielst den Ball in die Mitte und hoffst, dass du noch Kreis drücken kannst und dann ein Spieler ein Tor macht. Also so klassischer, ne, Abstaubertreffer oder da muss er auch einfach stehen, Simon Zoller. Aber ja, nach einem Fehlpass von Avevor kann sich dann halt Jan Bula durchsetzen, passt den Ball rein und Zoller ist da und es steht 2-0. Und ich glaube, viele der St. PaulianerInnen haben dann schon gedacht, okay, dann wird das halt heute hier nichts mehr. Wie sah das bei dir aus? Warst du dann zu dem Zeitpunkt auch zufrieden mit der Leistung eurer Mannschaft? Oder hast du gedacht, okay, jetzt ist endlich dieses 2-0 da, aber besser stellen wir noch einen oben drauf? Oder hast du gedacht, okay, dann haben wir das jetzt eingetütet und heute bleiben die 3 Punkte in Bochum?
Ja, also die zweite Halbzeit war schon irgendwie dann wieder ein bisschen anders. Wir waren jetzt auch nicht ganz schlecht unterwegs, aber eben diese Dominanz, die man in der ersten Halbzeit hatte, wo auch wirklich Jule sehr gut gespielt hat und man einfach oft sehr direkt gespielt hat, also war jetzt nicht durchgängig One-Touch-Fußball, aber ging halt teilweise in die Richtung, dass Jule immer sehr schnell weitergeleitet hat und dadurch ist man eben in so schnelle Angriffe gekommen. Das war in der zweiten Halbzeit deutlich weniger. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie die Lust oder die Kraft gefehlt hat, das so weiter durchzuspielen. Auf jeden Fall war man nicht mehr in der Lage dazu. Und dann kam das 2-0 aus meiner Sicht eigentlich zu einem sehr guten Zeitpunkt für uns, da eben man davor irgendwie das Gefühl hatte, oh, jetzt könnte St. Pauli schon durchaus noch was machen. Dann machst du das 2-0 und wie du schon gesagt hast, man denkt dann eigentlich, jo, jetzt ist 76., 78. Minute oder so, du machst das 2-0 in eine gefährliche Phase rein, das ist der Knockout für St. Pauli und das holst du jetzt sicher nach Hause, beziehungsweise bist ja schon zu Hause, aber holst sicher jetzt die 3 Punkte, auch mit den eigenen Fans im Rücken. Aber dann, ja, das ist ja halt irgendwie eine Sache, wir alle haben uns die Rückkehr zur Normalität gewünscht, aber das war dann irgendwie doch ein bisschen viel Normalität für meinen Geschmack, dass man die Punkte ganz am Ende sich noch klauen lässt. Das kennen wir durchaus aus der letzten Saison, das haben wir gerade am Anfang beherzigt immer wieder, ja, und so ist es im Fußball dann manchmal, ne? Da muss man sagen, habt ihr es einfach gut gemacht, seid dran geblieben. Habt dann eure Chancen auch genutzt, wobei ihr sogar, wie du vorhin schon gesagt hast, noch auf das dritte Tor hättet gehen können. Aber also nach dem 2-0 dachte ich echt, gut, das Ding ist durch, die Null steht sogar heute mal wieder, super Spiel. Ja, und dann kommt's ganz anders.
Ja, und dann kamen die angesprochenen Minuten von Kofi Tchéré, der in der 84. den Anschlusstreffer macht, da kommt eine Flanke von rechts rein. Ein Verteidiger von euch kann seinen Namen nicht aussprechen, der Grieche.
Lampropoulos, danke.
Ja. Verpasst oder kriegt den Ball da irgendwie nicht weg, dann klärt euer Torhüter noch, kann ihn aber auch nicht wegkriegen und im Nachschuss ist dann der Ball zum 1-2 aus unserer Sicht drin. Wie sehr hast du dir die Haare gerauft in dem Moment?
Ja, das war so ein bisschen hoch und tief, also das ich meine, Lampropoulos, der wollte ihn, ich vermute, er wollte ihn mit der Brust zu Riemann ablegen, ist halt irgendwie komplett schief gegangen, weil er eben den Ball nicht weit genug zu Riemann bekommen hat, beziehungsweise Riemann vielleicht nicht da war, wo er es erwartet hat. Was am Ende ja passiert ist, ist, dass er eurem Stürmer den perfekt vor den 5-Meter-Raum gelegt hat, da wo du den Ball eigentlich nie dem Stürmer hinlegen solltest. Dann hat Riemann es sogar eigentlich sehr, sehr gut gemacht, hat sich groß gemacht, hat den ersten Ball noch gehalten. Aber ja, dann stand eben Chiré da richtig und macht ihn rein. Und ja, also mit diesem Hoch und Tief, also nachdem Riemann den gehalten hat, denkt man kurz, boah, krass, er geht nicht rein. Und dann steht da eben der andere Stürmer auch noch und macht ihn rein. Und dann denkst du dir nur, ey, das kann doch nicht sein. Aber zu dem Zeitpunkt war es ja auch nur das erste Gegentor. Es hätte ja immer noch für einen Sieg gereicht. Ne? Man weiß natürlich, dass es mit dem Gegentor dann nochmal deutlich spannender wird. Und die Spannung wollte man zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht. Aber man war eben immer noch in Führung. Naja, aber das hat sich ja dann kurz drauf auch noch geändert.
Genau, dann beschreibe ich nochmal kurz den Ausgleichstreffer. Den legt sich Chiré quasi selber vor, spielt dann einen wunderbaren Doppelpass mit Daschner, kann dann sich auf der linken Seite bis in den Strafraum durchtanken und schießt dann aus spitzem Winkel. Also den muss er auch erstmal so treffen, finde ich. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass er den da so nüchtern im Kasten unterbringt. Und dann steht es plötzlich 2-2 und alle haben sich, glaube ich, die Augen gerieben, so auf beiden Seiten, sowohl bei euch als auch bei uns, weil wir sind das auch nicht gewohnt, dass wir nach einem 2-0 Rückstand nochmal so zurückkommen. Genau, und dann stand es 2-2 und es gab nochmal zwei Situationen. Ich kann es gerne gleich nochmal eure Seite schildern, wo ihr nochmal das dann wieder auf ein 3-2 hättest stellen können. Unsere Situation war dann einmal, dass der Chiré dann irgendwie noch zum Außenpfosten rutscht und den Ball da irgendwie noch reinspitzeln will, hat sich da auch ordentlich bei weh getan, das sah nicht so angenehm aus. In der Zeitlupe konnte man sehen, dass es zum Glück nur das Gesäß war und nicht zwischen den Beinen da irgendwie am Pfosten gelandet ist. Das ist irgendwie, da kriegt man schon Phantomschmerz, wenn man sich das vorstellt. Aber schilder du noch mal kurz, wie es dazu gekommen hätte dazu kommen können, dass ihr auf 3-2 hättet stellen können.
Ja, genau. Kurz danach war es, glaube ich, ne, hatten wir ja dann noch eine Chance. Da hat bei euch im Mittelfeld einer den Ball ein bisschen lang gehalten. Jule hat den schön erobert, ist dann ein paar Meter gegangen und legt ihn rüber auf Tesche, der durchgestartet war. Und da hat man dann halt leider gemerkt, dass Tesche eben defensiver Mittelfeldspieler ist und kein Stürmer. Ich meine, ist gut in die Szene gelaufen, hat den Abschluss auch gesucht, aber am Ende hat dann halt genau auf den Torwart gesetzt und eben nicht rechts oder links dran vorbei. Und ich meine, gut, Himmelmann hat sich da auch gut groß gemacht, ne? Hat er auch solide gemacht. Aber war natürlich sehr, sehr schade. Da hat man nochmal kurz gehofft, oh, vielleicht geht's doch noch in unsere Richtung. Und auch danach gab es ja noch ein paar Ecken, die, jetzt auch nicht so gefährlich wurden. Aber bei einer Ecke, also gut, wir wissen, dass wir keine Ecken können, aber theoretisch ist eine Ecke natürlich eine Situation, woraus schnell irgendwas entstehen kann.
Ja, und wir führen die inoffizielle Statistik, wie lange wir es schaffen, kein Gegentor nach Ecke zu kriegen. Liebe Grüße an Mike, der das in seine Spielberichte immer einbaut. Gut, also Zitterpartie am Ende für beide Seiten. Ihr mit der Hoffnung, da vielleicht doch noch die Punkte zu holen und wir quasi beseelt davon, nochmal zurückgekommen zu sein und am Zittern, dass dann zumindest ein Punkt rausspringt, was dann am Ende ja auch so war. Hast du noch irgendwas zu den 90 Minuten? Sonst würde ich jetzt so ein bisschen auf die Ränge und das Stadion selbst überleiten.
Ja, vielleicht noch. Also für uns ist es halt, ich meine, für euch ist es ein gewonnener Punkt am Ende, ne? Also es fühlt sich eher wie ein Sieg an, nehme ich an. Und für uns war es eben gefühlte Niederlage, dadurch, dass man eben sich die Punkte so noch wegnehmen lassen hat. Auf der anderen Seite, was man daraus jetzt für uns vielleicht mitnehmen kann, ist eben, dass man weiß, dass man diese Anfälligkeit, Punkte in den letzten Minuten abzugeben, nicht abgestellt hat. Das wirkte nach Corona so, aber man hat es eben nicht abgestellt und jetzt hat man es im ersten Saisonspiel direkt gezeigt bekommen und kann hoffentlich daraus die nötigen Schlüsse ziehen, um damit das nicht wieder vorkommt. Und ich meine, für euch ist es auch gut, du hattest dir ja vorm Spiel auch, ich glaube, ein 1-1 hattest du getippt.
Ja.
Ja, am Ende war es ja dann auch dein Unentschieden. Insofern denke ich mal, dass ihr da sehr zufrieden mit seid. Am Ende kann man über einen Punkt jetzt auch nicht klagen, aber ja, es ist für uns der Spielverlauf einfach dann sehr unglücklich.
Ja, also ich würde dabei pflichten, das fühlt sich auf jeden Fall eher wie ein Sieg an. Auch wenn es nur ein Punkt ist, aber das ist auf jeden Fall auch was, wo wir aufbauen können. Ihr könnt vielleicht ein bisschen gucken, wo die Fehler lagen, dass man vielleicht, ihr habt auch in eurem Podcast ein bisschen von Arroganz gesprochen, die ihr da vielleicht vermutet. dass man sich da schon zu sicher gefühlt hat nach dem 2-0 und gesagt hat, okay, das schaukeln wir jetzt schon nach Hause. Und wir können darauf aufbauen, dass wir einfach mit einer starken Mannschaftsleistung hier, unsere Spieler haben es auch in den Interviews nach dem Spiel gesagt, sie möchten da keinen hervorheben, sondern einfach eine Leistung des gesamten Teams, sowohl Startelf als auch Einwechselspieler, die sich dann nicht aufgegeben haben und dann zumindest noch einen Punkt mitnehmen konnten. Das ist, glaube ich, für die Moral einfach sehr gut, dass du dann weißt, okay, selbst wenn wir in Rückstand geraten, haben wir immer noch die Möglichkeiten und die Chancen und die individuelle Qualität, dass das nicht unbedingt eine Niederlage werden muss.
Ja, das denke ich auch. Also da habt ihr einfach, ich meine, wenn man jetzt an eurer Stelle, wenn ihr jetzt wieder verloren hättet, dann fängst du ja schon an, über alles nachzudenken, ne? Da ja der Pokal eben auch nicht geklappt hat. Aber so könnt ihr da auch was Positives raus mitnehmen. Wisst, dass die Mannschaft intakt ist, Charakter zeigt und da könnt ihr jetzt gut drauf aufbauen, denke ich.
Gut, dann schließen wir das Spiel selbst damit ab und gehen mal so ein bisschen auf die Ränge. Ich wusste ja, dass du im Stadion warst und bin da ganz froh, gleich deine Eindrücke für eure Seite so ein bisschen zu hören. Auch was Stimmung angeht, wie das Gefühl war und aber auch wie das Hygienekonzept eingehalten wurde. Und ich habe mich meinerseits, um die St. Pauli-Seite so ein bisschen mit reinzukriegen, mit meinem Kumpel Carsten unterhalten, der im Pressebereich war und da so ein bisschen seine Eindrücke mir geschildert hat. Aber erstmal zu dir. Also erstmal, es waren statt den 5.000, die erlaubt gewesen wären, minus den VIP-Tickets, waren nur 3.400 da. Und ich persönlich hatte, also am Anfang war es ungewohnt laut, das hat man gar nicht mehr. Das war ein sehr ungewohntes Gefühl, dass da so vielstimmig supported wird. Es wurde im Verlauf des Spiels immer weniger. Gut, durch den Spielverlauf gerade gegen Ende dann auch irgendwie nachvollziehbar. Und sehr auffällig war halt auch, ne, der sehr kreative Anti-Support mit Scheiß St. Pauli. Und jedes Mal, wenn wir den Ball ein bisschen hinten rumgespielt haben, wurde halt gepfiffen. Das ist mir besonders aufgefallen. Aber das ist ja natürlich auch nur meine Perspektive. Von daher die Frage an dich, wie hast du das erstmal atmosphärisch im Stadion wahrgenommen?
Ja, also das mit dem Pfeifen war auch eine Sache, die der Moritz, also mein Podcast-Partner, auch, wir waren zusammen da, auch dann vorm Spiel schon meinte, er geht davon aus, dass eben sowas jetzt mehr sein wird, weil in Anführungszeichen mehr Klatschpappen-Fans da sind. Das Ding ist halt, das war echt krass, ich habe das nach, keine Ahnung, am Anfang, bei uns wird ja immer Bochum gespielt, dann singst du da mit und dann die ersten Sachen, also ich hab nach ein paar Gesängen gemerkt, meine Stimme kann das gar nicht mehr. 90 Minuten da irgendwie durch irgendwelche Gesänge machen. Zusätzlich kam ja noch dazu, dass es eben keinen organisierten Support gab. Ne? Das heißt, wenn irgendwelche Gesänge angestimmt wurden, dann waren das immer einzelne. Und dann verteilt sich das über die ganzen Sitzblöcke. Und dann ist das halt immer eher ein Kanon, als dass das irgendwie gleichmäßig, rhythmisch, was weiß ich ist. Es war jetzt auch keine, zumindest habe ich jetzt nicht aktiv so richtig mitbekommen, bei mir in der Nähe waren es auch keine Trommeln, die da irgendwie den Rhythmus mitgehalten haben. Also ich denke mal, das ist auch der Grund, warum sicherlich am Anfang die Stimmung noch besser war, weil eben alle Lust hatten und froh waren, dass sie mal wieder ein paar Fangesänge zum Guten tun können. Aber am Ende, gerade bei den Leuten, die halt standardmäßig auch immer im Sitzbereich sitzen, das sind jetzt ja sowieso nicht diejenigen, die 90 Minuten da durchgängig Gas geben, das ist ja dann im Stehblock durchaus anders, eben rund um die aktive Fanszene. Und ich denke, man hat einfach gemerkt, dass es eben auch viele von denen da waren und die dann auch nicht so ambitioniert sind, da jetzt 90 Minuten eine super Stimmung zu machen. Und um vielleicht auf die Tickets einzugehen, da war ich selber überrascht, dass die nicht weggegangen sind. Ich vermute einfach, dass das für die meisten die Rahmenbedingungen einfach nicht dementsprechend sind, dass sie da wirklich Lust drauf haben. Und also es war so, am Anfang wurde nur für die Dauerkartenbesitzer der letzten Saison die Karten in Verkauf gegeben. Das war am Freitagabend, nachdem sich da nochmal was verschoben hatte. Und dann wurden am Samstagmittag sogar noch die Mitglieder freigeschaltet, weil man eben gemerkt hat, nur über die Dauerkarten gehen die auf keinen Fall weg. Und selbst dann sind noch Karten übergeblieben. Ich vermute, es liegt einfach daran, dass das Hygienekonzept zum einen manchen vielleicht noch nicht ganz gepasst hat und zum anderen eben Maskengebot, kein Fiege, ne? Du kriegst da Lunchpakete mit Popcorn. Also ich meine das Angebot mit diesen Lunchpaketen, ich kann da vielleicht nochmal kurz was zu sagen, also man konnte im Vorhinein Lunchpakete buchen, die man dann abholen konnte am Einlass. Da waren dann irgendwie eine beschmierte Laugenstange, Popcorn, eine 0,5 Cola, ein Wasser und irgendwie Haribo Goldbeeren drin oder so. Aber das ist halt auch nicht das, was ich haben will, wenn ich ins Stadion gehe. Da will ich eine Bratwurst und ein Bier. Und das denke ich mal, dass das auch irgendwie so ein Grund ist, warum da viele nicht so Lust drauf hatten und gesagt haben, zu Hause ist es eh sicherer. Da muss ich nicht befürchten, mich irgendwie anzustecken. Und vielleicht auch erstmal abwarten wollten, wie das erste Spiel so generell läuft. Da muss man dann sehen, wie es beim nächsten möglichen Heimspiel mit Fans aussehen kann.
Okay, also dieses Lunchpaket klingt für mich auch eher nach Kinobesuch als nach Fußballspiel. Aber ja, also magst schon recht haben, dass also A, kommen sowieso eher dann die Leute, wenn sie überhaupt kommen, rein, die ja eher so ein Fußballerlebnis suchen und vielleicht auch sonst im Stadion nicht die sind, die man am meisten hört. Das ist schon logisch. Du hast das Hygienekonzept schon angesprochen. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Also ich hatte Carsten danach auch gefragt. Er sagt, im Pressebereich war also es gab wohl auch nicht nur ein Gebot, sondern wirklich auch eine Pflicht, die ganze Zeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Außer du willst mal kurz was essen oder trinken am Platz. Und das wurde auch im Pressebereich auch ganz gut eingehalten. Als er dann am VIP-Bereich vorbeigekommen ist, sah es gegenteilig aus. Da war es sehr voll, sehr wenig Pflichtbewusstsein, was die Hygiene angeht. Und nach dem Motto, reiche Menschen bekommen kein Corona. Und was er so von den auf den Blöcken mitbekommen hat, das ist so eher, also wenig Einzel- oder Gruppen, weniger Einzelpersonen oder kleine Gruppen, sondern dass sich da die Personen schon irgendwie zusammengefunden haben, weil sie sich kannten oder warum auch immer. Aber das hattet ihr bei euch im Podcast auch schon festgestellt, dass das so eher dann so größere Gruppen waren, anstatt denen, ich glaube, 4 Personen waren eigentlich zugelassen, die zusammensitzen durften, oder irre ich mich da?
Genau, also geplant war, was man ja auch schon diskutieren kann, wie sinnvoll das tatsächlich ist, dass eben immer 4er Sitzplätze quasi, also 4 Sitzplätze nebeneinander zusammengehören, dann 2 oder 3, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, Plätze Abstand und dann eben der nächste 4er-Block und dann eben auch nur jede 2. Reihe, ne? Also dass man nach vorne und hinten ein bisschen Abstand hat und dann eben zur Seite, aber innerhalb dieses 4er-Blocks eben nicht. Und da man eben selber auch nur 2 Karten buchen konnte, pro Dauerkarteninhaber oder Mitglied, kann man natürlich auch so einen 4er-Block, außer man spricht sich eben ab, auch nicht zusammen voll machen. Ich meine, du musst natürlich auch erstmal in der Situation sein, dass du mit genau 4 Leuten rein willst. Das ist ja jetzt, kommt sicherlich vor, aber ist jetzt ja auch nicht der Regelfall. Und deswegen war das sowieso so eine Sache, wo ich mich frage, wie sinnvoll das ist. Ne? Also man sagt immer, man soll Abstände einhalten, was weiß ich, und dann werde ich da neben 2 andere Leute gesetzt, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich nicht weiß, wie. Also wenn man jetzt neben anderen Leuten sitzt, die das auch sehr ernst nehmen, sich bewusst verhalten, eventuell sogar während dem ganzen Spiel eine Maske tragen, ist das ja gar kein Thema. Aber das können ja auch Leute sein, die gar nicht mal, also die Corona-Leugner sind, sage ich einfach mal, und was weiß ich alles machen in ihrer Freizeit und dann halt direkt neben mir sitzen, ne? Und das ist halt, also klar, man kann sagen, am Ende kann das jeder entscheiden, ob er hingehen will und nicht, aber ich finde auch, man muss eigentlich den Leuten die Möglichkeit geben, eben den Abstand zu wahren, und das macht man so eben nicht. Weswegen aber auch, das war jetzt gestern noch in der Pressemitteilung vom VfL drin, sie überlegen dann fürs nächste Spiel, oder generell überlegen sie es, ich weiß nicht, ob schon konkret fürs nächste Spiel, aber ich gehe davon aus, dann eben auch Einzel- bzw. Zweierplätze buchbar zu machen, was natürlich die Gesamtzahl an möglichen Zuschauern wieder reduziert, weil du ja dann auch noch die Abstände dazwischen brauchst. Aber da wir jetzt eh nicht voll waren, kann man das durchaus anbieten und dann mal sehen, wie sich das entwickelt.
Ja, also das ist ja dann, wenn du schon sagst, manche überlegen vielleicht überhaupt zu kommen, trotz Hygienekonzept und so, wenn das dann nicht richtig greift, dann könnte es ja passieren, dass einige sich beim nächsten Spiel sagen, okay, das hat mir so nicht gefallen, ich gehe nicht nochmal hin. Vielleicht waren es auch wirklich viele, die sich gesagt haben, ich gucke es mir einmal an und entscheide dann für mich, wie ich es im Verlauf der Saison mache, ob ich hingehe oder nicht. Ja, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, würde ich sagen. Aber das ist ja auch so ein bisschen Learning by Doing, ne? Du überlegst dir vorher was, dann musst du erstmal gucken, wie es überhaupt funktioniert, und dann kannst du immer noch anpassen. Ich bin auch sehr gespannt, bei uns gibt es ja immer noch keine konkrete Information, vielleicht kommt die gerade während wir sprechen oder im Laufe des Tages, wie es bei uns am Sonntag aussehen soll, muss man mal sehen. Was wolltest du sagen?
Ja, eine Folge davon ist halt eben auch, da man eben in diesen 4er-Blöcken sitzen sollte, dass man selber sich natürlich dann auch ein bisschen fragt, inwiefern das Sinn macht, dann vielleicht gehört man eben, ist man zu zweit in so einem Viererblock und denkt sich, ja gut, dann setzen wir uns halt einen Platz nach rechts, dann haben wir eben einen Abstand nach rechts und einen nach links, ne? Ist ja eigentlich besser, als wenn ich zu dem einen zwei habe und dann zu dem anderen keinen. Und so wird dann diese Ordnung von Viererblöcken komplett gelöst, weil eben alle sich ein bisschen anders setzen. Und also ich muss auch sagen, jetzt draufgeschaut auf andere Blöcke oder so, das sah halt total abstrus aus, also gerade gegenüber von der Pressetribüne, deswegen ist das da wahrscheinlich auch aufgefallen, saßen die Leute halt wirklich dann, also es sah so aus, als würden da, keine Ahnung, wie viele Leute direkt nebeneinander oder beieinander sitzen. Wahrscheinlich haben die sich auch bewusst gesucht oder hatten sowieso in der Plätzenähe und haben sich dann zusammengesetzt. Ich meine, wenn die zusammengehören, ist es immer noch nicht gut, aber zumindest bleibt es dann in deren Kreis, sage ich mal, ja, also das finde ich dann gar nicht so schlimm. Dennoch sind diese Regeln ja da, damit sie eingehalten werden und da muss man auf jeden Fall nachbessern. Und was halt auch eine Sache war, die eigentlich meiner Meinung nach nicht geht, ist, dass in den Blöcken eben, also pro Block stand da ein Ordner am Eingang und da hat keiner mal geguckt, sitzen die Leute hier so, wie sie sitzen sollen oder nicht. Also das, wenn man eben so ein Konzept schafft und will, dass es eingehalten wird, dann sollte man da auch ein bisschen drauf achten, meiner Meinung nach. Also das ist auf jeden Fall nicht optimal gelaufen. Da ist auf jeden Fall ein Optimierungsbedarf. Auf der Pressetribüne ist es wahrscheinlich auch so gut gelaufen, weil ja eben die Presseleute schon einige Spiele wieder gemacht haben und da ganz strikte Regeln hatten. Froh sein, dass sie ihrem Beruf nachgehen können. Und deswegen ist da wahrscheinlich dann auch das, ist man halt zum einen schon dran gewöhnt und hält sich halt auch besser dran, weil man eben, wenn man irgendwie negativ auffällt, vielleicht irgendwelche Folgen hat, die man auch nicht möchte, ne?
Ja, klar, also ich wollte jetzt auf keinen Fall auch das irgendwie über einen Kamm scheren, das waren jetzt halt nur die Eindrücke aus den verschiedenen Bereichen, die ich da so von unserer Seite noch ein bisschen mit einfließen lassen wollte. Ich würde das an der Stelle jetzt auch so langsam beschließen, das Thema. Wir können festhalten, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, was euer Konzept angeht, aber das wird ja vielen anderen Vereinen auch so gehen, dass da vielleicht nicht alles glatt gelaufen ist. Gut. Was ich noch ansprechen muss, bevor ich dich frage, ob du letzte Worte hast, wäre ein Banner, das zuerst bei Twitter auftauchte. Dann habe ich beim Fußballgucken ein bisschen drauf geachtet. Blau-weiße Pandemie, statt in einer der Kurven zu lesen. Da müsstest du uns mal kurz aufklären. Ist das jetzt ein Fanclub oder eine Fangruppierung oder gibt es die jetzt erst seit kurzem? Also ich fand es auf jeden Fall, ja, nennen wir es mal unglücklich, vorsichtig ausgedrückt.
Okay. Also die Sache ist, das war auch eine Sache, über die du mir vorgeschrieben hast, dass du mich dazu fragen willst. Ich hatte es tatsächlich gar nicht mitbekommen, weil ich eben genau über diesem, also in diesem Block quasi saß, bei dem er unten ganz am Zaun hing. Und ihr kennt es vielleicht selber, wenn man eben, oder das ist auch so schön, wenn man in einer Kurve ist und da werden irgendwelche Transparente hochgehalten, dann fragt man sich im Nachhinein, hinter was für Transparenten man gestanden hat, weil man es ja eben nicht sehen kann. Ich habe dann zum Glück, habe dann mal ein bisschen geforscht, habe dann ein Foto davon gefunden, bei einem Blog, der immer Fotos zu den Spielen hochlädt. Also wenn es ein Fanclub ist, der sich jetzt gegründet hat, dann hat er sich erst jetzt gegründet, also den gab es vorher auf jeden Fall nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eher so ein bisschen sarkastisch, positiv, was weiß ich, gedacht ist. Also im Sinne von, ja, es ist halt eine Pandemie, aber ab jetzt auch wieder blau-weiß. Also wir können wieder ins Stadion und machen daraus jetzt eine blau-weiße Pandemie und eben nicht mehr nur eine Pandemie, in Anführungszeichen. Also ich glaube nicht, dass da irgendeine tiefere Message oder ein neu gegründeter Fanclub hintersteht, sondern eher, dass es ein lustiges Banner sein sollte. Angaben ohne Gewähr. Ich habe da jetzt nichts Tieferes zu gefunden. Glaube auch nicht, dass da ein tieferer Sinn hintersteckt. Also ich würde das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich vermute, dass es eben von ein paar Leuten irgendwie so eine Idee war, ach komm, jetzt sind wir wieder im Stadion, jetzt machen wir daraus eine blau-weiße Pandemie.
Ja, es sah auch sehr spontan oder so schnell gebastelt aus. Also es war jetzt kein richtiges Fanclub-Banner, was man sonst sieht, was ja dann wirklich schon eine gewisse Optik hat. Das sah schon ein bisschen so hingekritzelt aus. Also wie gesagt, kann man jetzt so stehen, wie man will. Ich fand es ein bisschen unglücklich, weil diese Pandemie ja nicht nur unser Stadionerlebnis betrifft, sondern auch im ganzen gesellschaftlichen Bereich viele, viele Folgen hat, sind Menschen dran gestorben. Aber ich will es auch jetzt gar nicht, wie du schon sagst, nicht zu hoch hängen. Ich wollte es nur angesprochen haben. Vielleicht hören die Leute, die dafür verantwortlich sind, zu. Denkt vielleicht nächstes Mal noch ein zweites Mal drüber nach, was ihr auf so eine Tapete oder so ein Banner malt. Und ja, aber wie gesagt, wir müssen es auch jetzt nicht größer machen, als es ist.
Ja, ich meine, wenn's noch irgendwelche besonderen Gründe hätte oder so, dann würden wir uns über die Aufklärung sicher auch freuen. Vielleicht stecken da auch irgendwelche sinnvollen Gründe hinter, man weiß es nicht genau. Aber ja, man sollte halt immer drüber nachdenken, was Transparente auslösen können.
Genau, zumal ja momentan noch verstärkt darauf geachtet wird, was so in den Kurven und Geraden und so los ist, weil man eben so dieses Wiederkommen der Fans, glaube ich, gerade stärker beobachtet als zu normalen Zeiten, wo einem dann vielleicht nicht jedes Banner oder jedes Verhalten im Block auffällt. Aber gut, ich bin soweit durch mit dem, was ich ansprechen wollte. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ja, wir haben zwei Punkte vergessen, aber sonst denke ich, haben wir alles gesagt zum Spiel, haben über das Kollegiene-Konzept ein bisschen gesprochen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, nochmal mit dir drauf zu schauen, nochmal ein bisschen eure Sicht zu hören. Ja.
Wunderbar. Also ich habe, das hatten wir gestern auch Twitter kurz, ich mache das ja auch immer so ein bisschen therapeutisch, bin jetzt froh, dass ich ein 2-2 besprechen durfte, mein Tipp ist aufgegangen, wie du schon gesagt hast. Aber wenn es 2-0 ausgegangen wäre aus eurer Sicht und wir hätten verloren, ist so ein Gespräch dann auch immer ein guter Anlass, um damit abzuschließen und sich dann dem nächsten Spiel zuzuwenden. Aber gut, nun haben wir uns die Punkte geteilt. Und ja, dann bleibt mir echt nur zu sagen, danke für deine Zeit. Viel Erfolg für euren Podcast. Ich hatte, wie gesagt, reingehört in Vorbereitung, finde es sehr schön, dass ihr jetzt auch die anderen Teams eures Vereins so ein bisschen zumindest ergebnistechnisch beleuchtet, was die gerade so treiben. Eine Frage vielleicht noch zum Abschluss. Warum habt ihr kein Intro und kein Outro? Soll das so sein oder seid ihr noch auf der Suche nach einem kreativen Menschen, der euch da vielleicht unterstützen kann?
Ach, das ist eine gute Frage. Nein, also wir sind, ich meine, wir haben uns jetzt vor einem Jahr gegründet, wir haben da auch schon drüber gesprochen, dass wir es mal machen müssten, aber bei mir ist es so, ich komme jetzt gerade aus der Bachelorarbeit raus, da gibt's halt einfach Sachen, die vorgehen und man guckt, dass man es erstmal am Laufen hält, aber ich denke, es gibt so ein paar Punkte, wo wir noch Optimierungsbedarf haben und das ist sicherlich einer davon, wo wir uns noch was überlegen können und dann auch mal was umsetzen sollten.
Ja, vielleicht gibt's ja da kreative ZuhörerInnen, vielleicht auch von eurer Seite oder jemand, der sagt, ach Mensch, ich bastle auch für andere Podcasts gerne mal ein Intro. Könnt ihr euch ja überlegen. Gut, dann wie gesagt nochmal danke. Auch den ZuhörerInnen danke fürs Zuhören. Wir sind gespannt, ob wir am Sonntag auch ins Stadion dürfen. Ihr könnt ja jeder für sich selbst entscheiden, ob ihr das dann wahrnehmen würdet oder nicht. Von der aktiven Fanszene wurde jetzt kommuniziert, dass es keinen organisierten Support geben wird. Das war erwartbar. Also, wenn ihr ins Stadion geht, wenn ihr denn dürft am Sonntag oder wann auch immer, lasst alle Utensilien, die ein schönes Kurvenbild ausmachen, zu Hause. Geht gerne hin, wenn ihr das möchtet. Mit Supporten, stimmlich dürft ihr gerne. Aber optisch soll es halt weiterhin klar sein, dass das nicht das Stadionerlebnis in Anführungsstrichen oder die Art ins Stadion zu gehen ist, die wir uns vorstellen. Gerade bei uns nicht. Das noch als letzte Worte und jetzt verabschiede ich euch. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.